nicht ein Mäunchen bei Astra Colada. Alles auf Platz, Astra Colada. Christian Richard Bauer hängt dabei, Astra Colada. Moin Amigas, moin Amigos. Und vielleicht ein Mäunchen bei Astra Colada. So, jetzt ab in die Folge, ihr kleinen Schweinchen.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, wir haben Folge 309 am 26.05.2026. Das Jahr ist schon fast wieder um und Daniel befindet sich heute in einer Situation, wo er die Füße wieder nach oben legen kann und sich seiner Sucht dem Videospielen hingeben kann, völlig. Und ich alleine hier in der Neustadt bin, das erste Mal in einer anderen Küche mit einem Menschen, den ich auch schon seit 2008 kenne, das heißt 18 Jahre.
Ja.
Und wir wiederum, man merkt halt gerade, dass ich viel wieder mit schauspielenden Menschen zu tun habe, weil unfassbar viele Gäste aus dem Schauspielbereich da sind. Ich habe hier die Ehre, mit Christian Richard Bauer in seiner Küche zu sitzen. Hallo Christian.
Moin.
Genau das wusste ich, dass das kommt, weil es mir nämlich angezeigt worden ist heute. Das Erste, was ich wieder gesehen habe, ist ein weiteres Video von dir, wie du mit deiner Kollegin auf Platt ich will nicht Sketch sagen, das hört sich so doof an, aber langsam haben eure Moin-Formate halt die Klasse, also von der Produktion her, eine Wertigkeit, die fast schon einer Flensburger Werbung ähnlich sind. Und ich wollte dich nämlich eins mal fragen, so ey, Alter, was passiert denn da jetzt noch? Du bist für mich der lebend gewordene, junge, gut aussehende Küstentyp, der jetzt halt dir die plattdeutsche Sprache wieder auf Instagram breit macht.
Ja, was passiert da noch, kann ich dir gar nicht so einfach beantworten. Tatsächlich geht's ja um die Sprache für uns. So. Also wir benutzen diese Klischees, die sind ja auch schön und lustig. Aber eigentlich ist das so das Vehikel. Oder Lara, also mit Lara Maria Wichels, der Schauspielkollege, mache ich das ja zusammen. Die hat neulich immer so schön gesagt, das ist wie so ein trojanisches Pferd. Wir haben sogar eine Folge gemacht über Gendern auf Platt und so weiter. Und auch das ist eher zufällig entstanden, weil wir uns bei einer Folge gefragt haben, sollten wir in den Untertiteln gendern? Und ich dachte, irgendwie finde ich das, hier führt das auf ein falsches Gleis. Aber lasst uns doch zu dem Thema eine eigene Folge machen. Und so entsteht immer eine Folge aus der nächsten. Und gerade weil du das Moin-Thema angesprochen hattest, wir hatten neulich ein Video zum Thema Moin und das ging auch viral, was ja schön ist, aber da haben wir ziemlich eins zu eins diese Moin-Klischees reproduziert. So Moin Moin ist schon Gesabbel und wir waren einfach nur wahnsinnig unfreundlich zu allen, die was anderes sagen als Moin. Und im Nachhinein habe ich mich fast geärgert, weil ich meinte, dadurch, dass das Video jetzt so erfolgreich ist, wir hätten da drin schon einen Bruch haben können. Und darum haben wir jetzt heute eine zweite Folge dazu gemacht, wo wir es dann gebrochen haben, weil auch aus der Community in den Kommentaren viel kam, irgendwie Moinos Dias, Moin Gia, Moinichiwa, Buenas Moinos und so, also Moinos Dias. Und dann haben wir gesagt, so daraus machen wir jetzt eine eigene Folge und lassen durchblicken, dass wir durchaus auch drüber lachen können und wir nicht nur miesepetrig sind.
Ihr gewinnt dadurch wahrscheinlich eine riesengroße Community gerade auf den ländlicheren Regionen, weil witzigerweise ist ein Teil meiner Familie auf dich aufmerksam geworden, ohne dass sie wusste, dass wir beide auch etwas miteinander zu tun haben, die mich dann aber darauf angesprochen hat, meint so, ja, hier C.R. Bauer, ne, der ist ja auch bei dem Theaterstück, was macht der, was ist denn da los, wie, ach so, du bist Fan. Ja, seit der ersten Stunde. Ja, okay, alles klar, interessant. Weil die total drauf abfährt, dass ihr sozusagen die plattdeutsche Sprache wieder salonfähig macht. Aber ich kann mich halt daran erinnern, dass wir, glaube ich, schon 2008, 9, 10 auf der Schule, dass es da so Momente gegeben hat, wo du auch angefangen hast, plattdeutsche Monologe zu sprechen. Und ich mich gefragt habe, du bist viel jünger als ich. Du bist
jünger als du? Wie viel jünger?
Ja,
nicht so viel jünger.
Da ein bisschen schon. Du hast früher den Abschluss gemacht, aber du bist jünger als ich. Und da habe ich mir, du siehst auch viel jünger als ich aus. Ich würde dafür töten.
Das war ja nicht das Thema.
Ich würde dafür töten, so frisch und jung auszusehen wie du. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe das Land verlassen, weil ich davor entfliehen wollte. Weil für mich immer die plattdeutsche Sprache immer mit etwas zu tun hatte, was für mich nicht fortschrittlich war, sondern was, wo ich halt gesagt habe, oh, das bin überhaupt gar nicht ich, das ist eine alte Zeit, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Ich möchte, dass weil meine beiden Eltern Plattdeutsch gesprochen haben, und zwar niedersächsischen Kedinger Platt, niedersächsisches Platt, gibt ja immer so unterschiedliche Plattvarianten, und ich wollte davon weg, und auf einmal siehst du halt diesen jungen, blonden Typen da in der Schauspielschule, wo alle mega in diesem Sinne woke gewesen sind, und der fängt halt an, ja, ich will eigentlich einen plattdeutschen Monolog machen. Und ich so, warum?
Ja, das ist ein total spannendes Thema, hat ganz viel damit zu tun, wo man herkommt und womit die Sprache halt für einen verbunden ist. Also für mich ist die Sprache zum einen mit meinem Großvater verbunden, aber ich war total das Großelternkind. Also ich war als Kind viel konservativer, als ich heute bin, in gewisser Weise. Ich bin total mit meinen Großeltern groß geworden und habe deshalb sowieso vielleicht eine andere, weiß ich nicht so dieses Abnabelgefühl zu vielen Sachen. Ich habe da irgendwie ein anderes Verhältnis. Und ich habe aber auch schon als Kind plattdeutsches Theater gespielt, plattdeutsche Musik gehört, selber gesungen und so. Das heißt, für mich war die Sprache auch immer schon mit Kultur verbunden, mit Theater und sowas. Da war der Bruch nicht so. Und ich bin, bevor ich auf der Schauspielschule war, auch immer schon zu den Generalproben ins Ohnsorg gegangen. Und da wollte ich eigentlich hin. Also ich bin auf die Schauspielschule mit dem Ziel, ich weiß, ich will ans Ohnsorg-Theater. Und dann hatten wir Michael Bogdanow als Dozenten im letzten Jahr zum Abschlussstück, und der hat mit uns Shakespeare-Szenen gemacht. Und der meinte dann, weil er hörte, ich möchte, dass du Monologe auf Plattdeutsch übersetzt. Und hat dann welche vorgeschlagen, wo er aus seinem reichhaltigen Wissen meinte, da könnte das gut passen. Und so hat es eigentlich auch mit dem Übersetzen angefangen bei mir. Das war
ein toller Regisseur. Ja,
fantastisch. Einfach ein toller Mensch.
So ein toller Mensch, kann ich gar nicht beurteilen, aber ich habe halt sehr viel von ihm gesehen.
Michael Bogdanow, der war ja Waliser, und er war damals, ich weiß gar nicht wie weit, aber er war über 70, so ein mittelgroßer, gedrungener Mann mit so weißgrauem Haar, so ein bisschen Eagle Mackey, irgendwie so ein Igelschnitt, so irgendwie kurze weiße Haare so und so große Ohren. Und ich musste immer, er war zwar Waliser und kein Ire, aber ich musste immer an so Kobolde oder so Elfen denken. Also er hatte auch immer so was Verschmitztes, sowas. Und er kam aus Wales und hatte da auch die Welsh Theatre Company gegründet. Er war an der Royal Shakespeare Company. Er war am National Theatre. Er war mal Intendant vom Schauspielhaus, wenn auch nicht lange, hier in Hamburg. Also der war irgendwie überall. Und er hatte eine Kneipe in Wales. Und Schafe. So, das war alles er.
Witzigerweise, man sieht ja manchmal, wenn Menschen von einem gehen, wer kommt dann eigentlich noch zu deiner Beerdigung? Ja. Und die haben die Beerdigung von Michael Bogdanow in der Hebebühne damals gefeiert. Und zwar war es eine walisische Trauerfeier. Das heißt sozusagen, alle können saufen, alle können feiern, alle können reden, alle können miteinander Party machen. Und das fand ich total faszinierend, wie viele Menschen auf einmal da waren und was für eine, also von bis, also von 18, 19, 20 mit Leuten, mit denen er gerade zusammengearbeitet hat, bis ins hohe Alter. Und es war so eine, das war so ein crazy Zusammentreffen. Wahnsinn. In Erinnerung schwelgen. Wo kommst denn du eigentlich her? Jetzt auch gerade im Sinne von, bei mir, ich musste Kedinger Platt hören. Wenn das irgendjemand hört und sagt, nee, Breudenwisch ist gar kein
Kedinger Platt. Ich weiß gar nicht, wo Keding ist. Ich kann das gar nicht
einordnen. Das ist hinterm alten Land.
Ah, da, okay, also weitestens in den niedersächsischen Platten.
Dort, wo mein Platt gesprochen wird, was ich auch gar nicht mehr, ich kann es verstehen, aber ich kann es nicht sprechen, das kommt so zwischen Hamburg und Cuxhaven. So ist das.
Aber ist das schon Oldenburger Land?
Nee.
Ich bin ganz schlecht in Erdkunde nämlich, muss ich sagen. Ich weiß ganz gut, wo welche Dialektgebiete in Deutschland sind, wo man mal sagen muss, Plattdeutsch ist eine Sprache, kein Dialekt. Aber ich weiß ganz gut, wo diese Sprachregionen sind. So Bundesländer kriege ich dann noch hin, aber ich war in Erdkunde immer ganz nicht so gut.
Wo kommt denn dein Platt her? Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in Rissen aufgewachsen, Rissen? Also der westlichste Zipfel von Hamburg zwischen Wedel und Blankenese. Und das heißt, das Platt, was ich gehört habe um mich rum, war einerseits von der westlichen Seite Holsteiner Platt, also so ein Breide-Diek-Platt, und von der anderen Seite Hamburger Platt. Und das hat sich dann natürlich gemischt, weil auch, also in meiner Generation, auch in der davor, wir leben ja heute nicht mehr ein Leben lang im gleichen Dorf und ziehen niemals um. Und die haben alle auch Frauen oder Männer geheiratet, die nicht aus dem gleichen Dorf kamen. So ist das ja heute
zum Glück nicht mehr.
Ja gut, vielleicht auch nicht alle, manche auch nicht. Ne? Aber auf jeden Fall waren da auch Leute, die nicht von dort kamen. Ja. Das heißt, ich habe auch da schon eben, wie gesagt, mehr so irgendwie Haseldorfer Marschplatt gehört, aber eben auch Hamburger Platt, aber auch Oldenburger Platt, wenn jemand von da kam. Und mein Opa der ist damals aus Aschersleben geflohen, aus der DDR, nach Hamburg zu seinem Hamburger Onkel. Und da wurde auch platt gesprochen im Haus, da hat mein Opa das gelernt. Aber die Familie von meinem Hamburger Onkel, er war Hamburger, aber der Vater lass mich lügen, ich komme immer durcheinander mit den Generationen. Der eine kam irgendwie aus Niedersachsen, der andere aus Kiel. Die sind auch dann in einer, die eine da Ostfriesland war und die sind dann umgezogen von einer Generation in die nächste, wild in Norddeutschland hin und her. Und da weiß ich am Ende auch gar nicht mehr, was die für ein Platt gesprochen haben. Für mich klang es mecklenburgisch, obwohl sie da nicht herkamen.
Ist es denn so, dass du jetzt gerade so die grobe Mischung aus allem machst oder beschäftigst du dich wirklich mit der Sprache an sich, dass du auch wirklich genau sagen kannst, ey, du denkst jetzt gerade, du sprichst Hammerbau platt, aber was du halt gerade machst, ist einfach Kauderwelsch und du tust nur so. Also, dass du in der Sprache auch einmal hörst, das könnte von dort verortet sein, dein Platt könnte ungefähr dort verortet sein. Also bist du in der Sprache schon so drin, dass du eigentlich ein Pro bist?
Also ich beschäftige mich in der Tat sehr eingehend professionell mit der Sprache. Ich übersetze ja auch Theaterstücke, ich unterrichte das selber für Schauspielkolleginnen, die das erst lernen müssen fürs Unsorgtheater. Bin ich da einer der Coaches und übersetze eben, wie gesagt, Stücke. Und mache auch das Plattdeutsch-Vorspiel im Unsorgtheater, wo wir das Publikum so ein bisschen eine halbe Stunde an die Hand nehmen, dass sie Schwellenängste abbauen können. Verstehe ich das überhaupt, ne? Deshalb ja, also ich kann im Groben ganz gut hören, ob das jetzt Mecklenburger Platt ist oder Ostfriesisches Platt oder Hamburger Platt, aber auch Hamburger Platt alleine hat ja schon wieder zig verschiedene Varianten, da kann ich dann sagen, okay, das ist wohl Marsch und nicht Geest, aber ob das jetzt Vierländerplatt ist oder Altengamme oder sowas, also da müsstest du dich ein ganzes Leben nur damit beschäftigen oder ob das jetzt aus Leer oder aus Aurich ist oder aus Rostock oder aus Wismar, also das sind dann, diese Nuancen sind ja auch nicht so riesig, wie die Plattdeutschen immer tun. Das ist ja auch ein Attitude, ne? Immer dieses, in jedem Dorf ist das ganz anders und ich verstehe die im Nachbardorf ja schon überhaupt nicht mehr. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich versteht man sich, die klingen halt ein bisschen anders und man findet das scheiße. Man will ja unter sich sein, also macht man, das will ich nicht. Das ist alles falsch, wie die sprechen. Nur wir hier in Schlüttsiel, wir sprechen das richtige Platt.
Das richtige Platt.
Genau. Die alle anderen sind falsch und ich bin zufällig im richtigen Dorf geboren.
Was ich damals als Kind faszinierend empfunden habe, ist, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, dass während meiner ersten Englischunterrichtsstunden das, was ich auf Englisch beigebracht bekommen habe, dann doch sehr ähnlich ist zu dem, was eigentlich meine Eltern als deutsche Sprache von sich aus abgegeben haben. Und es war so, da sind ja total viel krasse Verbindungen zwischen unserem Platt zu vielen englischen Worten, die man so kurz mal überbrücken kann. Hm. Mir fällt jetzt blöderweise keins mehr ein, aber ich weiß noch gerade in diesem Momentum, wie ich ihn gedacht habe, crazy. Es hört sich alles an.
Naja, erstmal Water on Water.
Genau, Water on Water.
Ne? Und das ist auch mein Beispiel, zum Beispiel im Hamburger Platt. Das Hamburger Platt ist ein O-Platt. Und in vielen Gegenden haben wir ein Ohrplatt, das heißt, da sagt man Worder für Wasser und der Hamburger sagt Woder. So, und noch tausend Varianten Worte, Worter, Woter, Woa, was auch immer. Und im Englischen ist das ja genauso, da hast du auch Water, 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 Woa. Überall klingt das Wort anders, es wird überall gleich geschrieben. Die Plattdeutschen sind ja auch der Meinung, man könnte keine plattdeutsche Rechtschreibung haben, was ja überall anders klingt, was genauso ein Quatsch ist, die Engländer kriegen es auch hin. Aber Water ist immer, jetzt spreche ich schon Englisch, ne? Woder ist immer mein Lieblingsbeispiel dafür. Auch für Hochdeutsch, Plattdeutsch, also Hochdeutsch Wasser, Plattdeutsch Woter, hast du halt diese Lautverschiebung. Denn wenn du sagst, komisch, dass Plattdeutsch und Englisch so dicht beieinander sind, andersrum wird ein Schuh draus, Hochdeutsch ist der Außenseiter. Hochdeutsch ist, also wir haben ja diese germanischen Sprachen, wirklich von Island bis in die Schweiz, das ist alles irgendwie germanisch. Also aus dem Germanischen. Und das Hochdeutsche ist die einzige Sprache, die ihre Laute verändert hat. Also wo aus dem T ein S wurde, wie in Water Wasser. Und aus Lorten oder Englisch Toilette wurde lassen. Und Lopen, Tulip oder sowas wurde laufen. Die Piep wurde die Pfeife, the Pipe. Und nur das Hochdeutsche hat diese anderen Konsonanten. Alle anderen haben die alten. Darum ist Plattdeutsch dichter an Englisch, aber auch dichter an Niederländisch, dichter an Schwedisch, dichter an Friesisch und so weiter. Hat natürlich einen starken Einfluss vom Hochdeutschen bekommen über die Jahre, aber lautlich von dem Ursprung ist es eigentlich näher an den anderen germanischen
Sprachen. Ich habe nämlich immer das Gefühl gehabt und gedacht, Plattdeutsch ist nur für Personen, die keinen Bock haben, die hochdeutsche Sprache zu sprechen und eigentlich auch mit diesem, ich spreche das halt aus, wie ich darauf Bock habe, mit so diesem, ja, ist mir doch egal. Also ich kann so reden, wie ich will.
Na, da kommen natürlich verschiedene Sachen dazu. Also wenn man, weil interessiert dich das, interessiert die Hörer das? Ich will die
Wir sind jetzt einfach da reingeraten.
Geht ja aber jetzt um mich.
Also ja, geht, so. Genau, es geht ja
jetzt um dich. Ihr müsst jetzt durch meine Rabbit Holes also, und
in meinem Kopf ist das einfach so, da gibt es halt einen gesellschaftlichen Anführer, eine Anführerin, und jetzt mal nicht vor 20, 30 oder 40 Jahren, sondern vielleicht vor 350 Jahren, und für mich ist das halt irgendwie irgendwo auf dem Boot, so, und irgendwann hat man halt angefangen, wie der Captain zu sprechen. Also der die meiste Macht über die Gesellschaft halt hatte, da haben Leute angefangen, sich ähnlich wie diese Person, also in der Hochstufe, sich anzupassen und zu sprechen wie diese Person, um dieses Hoch-Tief-Gefälle irgendwie zu überbrücken und so ein Gemeinschaftlichkeitsgefühl zu haben. Das heißt also, wenn du halt so ein, ich nenne jetzt mal einfach diesen Kapitän, wenn der dann halt mit seinen Leuten irgendwo angelegt hat, dann sind die ja wieder rübergekommen und haben sich mit anderen Leuten dann vermischt und haben damit gesprochen und dann wie Jugendsprache halt, hat irgendjemand übernommen, oh, das klingt aber ziemlich geil, genauso würde ich sagen, und so wie sich halt einfach ja. Jugendsprache weiterentwickelt, könnte in meinen Vorstellungen sich halt auch einfach aus der ich spreche so, wie ich da Bock darauf habe, auch genauso platt entwickelt haben.
Ja, da ist es ja andersrum. Also das ist ja jetzt vielleicht mindblowing für manche, ich weiß es nicht, aber für manche ist es das. Hochdeutsch ist nicht der Ursprung. Sondern der Ursprung sind die Dialekte. Side note, Plattdeutsch ist eine Sprache und besteht aus verschiedenen Dialekten. Aber die verschiedenen Varietäten des Deutschen, also Plattdeutsch, Bayerisch, Alemannisch und so weiter, das sind die Ursprünge und das sind nicht eigentlich in dem Sinne Dialekte des Hochdeutschen, sondern Dialekte des Westgermanischen. Die haben sich alle eigenständig seit der Antike aus dem Westgermanischen langsam, weil du verschiedene Herzogtümer hattest, man ist damals nicht so viel gereist, also hat sich das Westgermanische in diesen einzelnen Herzogtümern langsam ein bisschen auseinanderentwickelt. Einfach so gruppendynamisch, man entwickelt so seinen eigenen Slang, seine eigenen Ausdrücke, Kultur ist ein bisschen anders. Andere Einflüsse durch Leute, die von draußen durchziehen, dazuziehen oder so. Und so sind diese Dialekte des Westgermanischen entstanden. Alemannisch, Bayerisch, Niederdeutsch, also und so weiter. Und das sogenannte Hochdeutsch, und damit meinen wir eigentlich Standardhochdeutsch, wenn wir davon heute sprechen.
Hannover.
Nee, eben auch nicht.
Noch nicht?
Standardhochdeutsch kommt von Martin Luther. Mit der Bibelübersetzung. Da kommt's her. Also sprich, es kommt aus dem Sächsischen. Heute lachen wir alle über das Sächsische, aber das ist der Ursprung des Standarddeutschen.
Okay.
Tatsächlich, wenn du mal ehrlich bist, das ist auch der Dialekt, der am dichtesten dran ist. Es hört sich zwar ein bisschen lustig an, aber von den Worten, von der Grammatik sind da keine großen Unterschiede zum Standarddeutschen, anders wie im Bayerischen.
Okay.
Als im Bayerischen. Und durch die Bibelübersetzung hat sich das übertragen. Das heißt, damals wurde Hochdeutsch dann die Sprache der Kirche. Ne, dadurch hat es ein anderes Standing und es wurde zunehmend mit der Nationalisierung von Deutschland immer wichtiger und wurde eine stärkere Konkurrenz eben zu den Dialekten. Aber eigentlich wurde wirklich bis vor, lass mich jetzt mal ganz grob lügen, 130, 140 Jahren, also ist fast niemand in Deutschland mit Standarddeutsch als Muttersprache aufgewachsen. Du bist mit deinem jeweiligen Dialekt aufgewachsen. Goethe hat Hessisch gesprochen und gedichtet. Schiller hat Schwäbisch gesprochen und gedichtet, er hat nur Standarddeutsch geschrieben. Die Reime bei Goethe funktionieren nur auf Hessisch. Neige, o Schmerzen, reige, dein Antlitz gnädig meine Not. So hat Goethe gesprochen, denn so hat er gedichtet. Ne? Und das Standarddeutsche ist eben wirklich eine akademische Erfindung über die Bibelübersetzung von Martin Luther, die dann eben in der Verwaltung, in der Kirche irgendwann tonangebend war und dann wurde in den Schulen das den Leuten abtrainiert. Du musst jetzt Standarddeutsch lernen. Und selbst unsere Eltern, Großelterngeneration teilweise, haben Hochdeutsch erst in der Schule gelernt und sind nur Plattdeutsch aufgewachsen.
Gott sei Dank gab es da kein Internet. Was, wie die Leute wohl durchgedreht werden, wenn jetzt jemand gesagt hätte, wir trainieren euch das jetzt ab, es gibt das Standarddeutsch. Es ist ja ungefähr so, wie die Menschen halt Angst haben, dass ihr Standarddeutsch abtrainiert wird, weil manche andere Menschen jetzt halt gendern und Gendersternchen benutzen.
Na, und was auch wichtig ist in Bezug auf Plattdeutsche, ist, dass Plattdeutsch ja wirklich in der Hansezeit war das die Sprache der Hanse. Das war die es war auch normiert. Es gab eine plattdeutsche Rechtschreibung, es gab hier Bücher, Literatur, alles, das war die Amtssprache. Und das war im ganzen Nord-Ostsee-Raum mit der Hanse so bedeutend, dass 30% des skandinavischen Wortschatzes aus dem Niederdeutschen kommen. Also die Entwicklung hätte so weit gehen können, dass das Plattdeutsche die skandinavischen Sprachen so weit verdrängt hätte, dass die heute im plattdeutschen Dialekt sprechen. Crazy. Das wurde irgendwann dort in der Kultur gestoppt. Wir müssen mal unsere Sprachen bewahren. Aber ähnlich wie wir heute sagen, oh Gott, dieser Anglizismen, hat das Plattdeutsche im Mittelalter das Skandinavische überrollt. Und die haben irgendwann einen Riegel vorgeschoben.
Wie, ich habe ja gerade schon angefangen mit dieser, ich will auch nicht auf die Gender-Debatte, aber ich will trotzdem gerne drüber reden, weil du ja auch schon gesagt hast, ihr habt zwei oder drei Videos zuvor auch das angesprochen in eurem plattdeutschen Video,
ja.
Wo es für mich am Anfang eine Situation gab, und es war auch mit Anfang dieses Podcasts, dass ich mit Daniel Hüttmann hier zusammengesessen habe und halt auch meine blöden Witze gemacht habe und Daniel auch gesagt hat, nee, ich spreche halt einfach, jetzt auch zu spät, haben wir relativ schnell, dadurch, dass wir uns unterschiedliche diverse Gäste eingeladen haben und der Grundtenor war halt immer so, ey, ist ja nicht, wir verlangen ja nichts, aber es kostet ja auch nichts. Es kostet ja auch nichts, wenn du drüber nachdenkst, mal drüber nachzudenken, was Sprache halt auch macht und Leute mit einzubeziehen, Frauen mit einzubeziehen, Diversität mit einzubeziehen. Es kostet dich keins, also gar nichts. Mhm. So, und dann fing es halt irgendwie an und jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich nicht mehr so ganz wie früher, oh Gott, ich habe jetzt gerade nicht gegendert, was denken die Leute hinten, die HörerInnen jetzt beim Podcast, jetzt habe ich einmal nicht gegendert, oh mein Gott, werde ich abgesetzt. Ich bin jetzt gerade an so einem Punkt, wo ich denke, ey, ich versuche immer dran zu denken und wenn ich dran denke, dann ist cool, wenn ich mal nicht dran denke, ist auch egal, aber irgendwie ist die Leute nicht zu vergessen und einzubeziehen, finde ich halt okay und cool. Wie ist es denn für dich, für jemanden, den, wie ich es gerade höre, den Sprache total wichtig ist, dass das halt passiert?
Da wird ja auch mal ganz viel durcheinander geworfen, ne? Auf der einen Seite heißt es, das ist irgendwie der Untergang der Sprache und das ist irgendwie ganz schlimm, das ist unnatürlich. Und auf der anderen Seite heißt es, das ist ganz natürlicher Sprachwandel und Sprache wandelt sich immer. Sprachwandel für mich ist etwas, was von selber passiert und wo irgendwann die Mehrheit so spricht und dann ist das der Sprachwandel. Also dass wir irgendwann nicht mehr sagen, wegen des Schildes, sondern wegen dem Schild. So. Das ist Sprachwandel und das ist auch überhaupt nicht schlimm, dass solche Sachen verschwinden. Das sind noch ganz andere Sachen verschwunden, die wir gar nicht kennen. Früher hieß es nicht der Hund bellte, sondern der Hund boll. So. Und der Hund bellte wird auch aussterben, denn wir sagen eigentlich nur noch, der Hund hat gebellt. Also das Präteritum wird wahrscheinlich irgendwann komplett verschwunden sein und die starken Formen sowieso. Und
aber das, wer entscheidet das?
Also die Leute, die Menschen, also das ist ja das Schöne an Sprache eigentlich. Sprache ist komplett demokratisch. Gerade in Deutschland. Wir haben auch keine Académie Française oder so. Wir haben Rat der deutschen Rechtschreibung. Die legen aber nur fest, wie was geschrieben wird und nicht, was geschrieben wird. Also du entscheidest, was du sagst. Wörterbücher klassifizieren vielleicht noch, das ist umgangssprachlich, das ist gehoben, was auch immer das heißt. Aber das entscheiden die nicht als Vorschrift, sondern sie gucken, wie sprechen die Menschen. Und wenn die merken, nee, das ist mittlerweile nicht mehr umgangssprachlich, das sagen die auch im gehobenen Kontext, dann ändern die das.
Aber würdest du mich komisch angucken, wenn ich jetzt sagen, der Hund hat gebollt? Oder wegen des Hundes?
Was soll ich dich da komisch angucken? Nee,
aber, das hängt ja immer vom Kontext ab. Gibt es dann so einen Punkt, wo du dann auch als Sprachliebhaber dann sagen würde, ey, Hauke, man sagt nicht mehr bollt? Oder würdest du dann sagen, nee, des Hundes, Junge, des Hundes, das sagt man doch nicht mehr.
Also erstes Prinzip, ich finde es generell einfach grob unhöflich, ungefragt und ungebeten anderer Leute Sprache zu berichtigen, egal weshalb, das macht man nicht. So, das Einzige, wo ich das tue, ist, wenn es
irgendwie… Den und dem.
Nee, ich mache das wirklich nur vereinzelt mal aus politisch korrekten Gründen, aber dann absolut freundlich und eher als Hinweis und nicht als Angriff, sondern dass ich sage, du übrigens… das Wort farbig ist auf Deutsch nicht der Begriff der Wahl. So.
Ja.
Sowas mache ich dann mal. Aber auch nicht, um die Person jetzt irgendwie anzugreifen. Du bist ja voll der Rassist, das meine ich überhaupt nicht. Da mache ich es eher als Hilfestellung, dass ich sage, nur, dass du es weißt, wenn du das in einem anderen Kontext sagst, so, ne? Also da, deshalb als Hilfe. Aber ob du jetzt sagst, wegen dem oder wegen des und weil mit Nebensatz oder Hauptsatz, also wir reden, wie wir reden und das ist Umgangssprache. Und Umgangssprache ist nicht falsch, sie ist Umgangssprache.
Gibt es aber nichts, was dich absolut zur Weißglut bringt? Es gibt so eine Situation, wo ich weiß, es gibt, du kannst, egal wer es macht, wenn jemand Soße sagt, dann dreh ich durch.
Naja, wir sind aber auch Schauspieler, Hauke. Und wir wurden mit Phonetik getriezt. Und natürlich, also das, wo es mich wütend macht, ist im Theater. Oder also bei Schauspielenden generell, auch in Filmen, wenn die falsch sprechen, dann macht mich das nicht wütend, aber es nervt mich, weil ich das für Faulheit halte und mangelnde Professionalität und mangelnden Respekt vor dem Handwerk, gar nicht vor der Sprache, sondern einfach vor der Arbeit. Auf der anderen Seite bin ich aber ein großer Vorkämpfer davon, dass ich finde, man sollte in deutschen Filmen viel normaler sprechen. Also ich wünsche mir da eigentlich viel mehr Slang, viel mehr Umgangssprache, auch viel mehr Dialekt. Also eben alltagsnahe Sprache. Also ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass man im Tatort immer korrektes Bühnendeutsch sprechen müsste, auch auf der Bühne nicht. Aber dann ist es bitte eine künstlerische Entscheidung, dass ich sage, diese Rolle soll bitte so sprechen. Der sagt Soße und der sagt das, weil das zu dieser Figur passt. Oder der spricht einen Dialekt. Dann finde ich das super, aber es sollte halt, finde ich, auf einer professionellen künstlerischen Ebene immer eine bewusste Entscheidung dafür sein.
Und nicht Schauspieler besser. XY spielt den Tatortkommissar, weil er eine große Reichweite hat und er ist Frankfurter und er ist immer der Frankfurter und er spielt im Prinzip sich eigentlich selbst. Und
habe ich jetzt auch nicht prinzipiell ein Problem mit, ne? Aber mir geht es eher darum, also wie gesagt, wenn es Schauspiel ist, dann bin ich persönlich auch so ein Siebsfetischist. Also ich wünsche mir auch Bühnenhochlautung, korrektes Deutsch, wo es neutral ist. In der Tagesschau möchte ich das gerne hören. Mhm. Ne? Ist vielleicht auch altmodisch. Warum sollen Tagesschausprecher nicht einen hessischen Dialekt oder einen türkischen Akzent haben? Solange ich ihn gut verstehe, sind ja legitime Diskussionen. Nur am Rande bemerkt, kann man zumindest einfach ganz abstrakt gesprochen mal hinterfragen, muss das eigentlich so sein? Ne? Das ist, also ich bin damit viel mehr, weil ich mich so viel mit Sprache beschäftige und Plattdeutsch, das auch überall verschieden ist, bin ich da viel weniger apodiktisch, als ich es vielleicht auch früher noch war, dass ich sage, Mensch, das entwickelt sich alles und du musst ja gucken am Ende, wie es bei Menschen ankommt, was es mit Menschen macht, wie Menschen das empfinden, was sie da hören, ob sie es verstehen.
Gehen wir einmal zurück, bevor wir wieder vorgehen. Wo fange ich da an? Also, erste Geschichte, einmal nochmal um diesen plattdeutschen Bereich im Social Media für mich verständlich zu machen. Empfindest du oder empfindet ihr euch als plattdeutsche Influencer? Oder ist das ein Ziel auch, das professionell, weil es sieht so unfassbar professionell aus und es sieht halt aus, als wenn jetzt ein nächster Step gemacht wird und der allernächste Step ist, dass das von der Qualität noch mal eine Spur nach vorne geht. Aber es sieht so, man sieht den Weg jetzt schon. Mhm. Und das finde ich total faszinierend. Und wenn du darüber sprechen darfst, dann kannst du darüber sprechen, was eure Ziele sind. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Aber ich finde es halt irgendwie, ich find's interessiert.
Also, dass es so professionell aussieht, das liegt natürlich an Jendrik. Jendrik Wichels, also das ist der Mann von Lara und der hat Film studiert. Der ist Filmemacher und der filmt und schneidet das. Darum haben diese Videos, die wir jetzt zu dritt in dieser Konstellation machen, diesen Look. Ich habe ja auch davor schon plattdeutsche Videos gemacht. Da hat Lara auch schon mal mitgemacht, aber das waren meine eigenen, die habe ich selber gefilmt, selber geschnitten. Die sehen dann hoffentlich gut aus, aber die sehen nicht so gut aus, wie wenn das ein professioneller Filmemacher macht. Das ist natürlich mit Jendrik was anderes und für mich viel entspannter. Und in diesem Format würde ich uns schon als PlattfluencerInnen sehen. Das ist tatsächlich ein Wort, das hat sich, glaube ich, seit Corona irgendwie entwickelt, Plattfluencer, weil es tatsächlich seit Corona sehr viel mehr plattdeutsche Inhalte auf Social Media gab. Es gibt auch den Hashtag Platterfreitag, wo man immer am Freitag irgendwas Plattdeutsches postet. Was auch schön ist, weil sich da jüngere SprecherInnen irgendwie besser vernetzen können und merken, es gibt noch mehr in meinem Alter, die auch platt können. Und der Weg, ja, wir gucken mal, also jetzt ist gerade von uns mit uns ein Interview im Abendblatt so. Und es fängt jetzt langsam an, dass es so Kreise zieht. Wo es hingeht, wissen wir noch nicht. Ne? Also das sehen wir mal. Wir machen sie auch alle noch so nebenher. Lara hat auch ihre eigenen Sachen. Ich habe meine eigenen Sachen. Und wir haben auch nach wie vor ja diese Videos auf unseren eigenen Kanälen. Wir haben jetzt keinen extra Kanal nur für diese Videos gemacht und gesagt, das ist jetzt unser Hauptding. Und ich möchte auch weiterhin irgendwie ein Back-Behind-the-Scenes-Theaterfoto da posten und nicht sagen, nee, das passt jetzt nicht in meinen Content. Ich finde es auch wichtig, da immer irgendwie als Person authentisch zu bleiben. Ich mag auch keine bezahlten Werbepartnerschaften und sowas, außer es ist was mir sehr sympathisch ist. Kooperationen sind okay, aber ich halte keine Produkte in die Kamera, die ich nicht wenigstens selber benutze und toll finde. Also jetzt nur gegen Bezahlung, nee. Aber ich habe jetzt deine Frage noch nicht so komplett beantwortet, aber ich kann dir jetzt noch nicht sagen, unser Ziel ist eine Sketchshow im Fernsehen oder ein Kinofilm, weil es ist wirklich aus Zufall entstanden, aus Spaß an der Freude. Der Ursprung war, hier war Schnee ohne Ende, wie seit langem nicht mehr und Jendrik meinte, sieht geil draußen aus, lass ein plattdeutsches Video machen, noch coole Kulisse. So und dann, wir machen das aus Spaß, es macht uns wahnsinnig Spaß und wir haben viele Ideen. Und je größer die Kreise werden, desto aufregender ist es.
Und ihr bekommt ja halt auch relativ viel gutes Feedback und ihr habt auch eine relativ anwachsende Zahl an
Leuten.
Weißt
du, was spannend ist?
Nein.
Also wir hatten mehrere Videos, die sehr gute Reichweite hatten, einfach an Views, an Klicks. Ja. Aber das Video mit der besten Ratio Klicks zu Likes, also wo die meisten Leute auch geliked haben, was sie gesehen haben, war das Gender-Video.
Das Gender-Video?
Ja.
Das war nicht das mit lass sie doch sprechen, wie sie wollen. Es gab ja noch dieses hattet ihr ein Homophobie-Video? Oder ist es das in einem, ist es das gleiche Video, was ich halt gerade
hatten wir jetzt gerade, nee, das ist ein anderes. Das war eine Kooperation mit einer Journalistin von einer Zeitung und die hat ein eigenes Format, das nennt sie Deuslach Dünnerdach, also Deuslach, also was Stimmt. mir diese Woche den Schlag gegeben hat. Und da hat sie mit uns zusammen ein Video gemacht, dann haben Lara und ich aber beschlossen, wir würden das gerne zu dem Thema machen.
Fand ich sehr, sehr gut. Habe ich gesehen. musste ich witzigerweise auch daran denken, was das erste gewesen ist, was du zu mir gesagt hast. Ich kann mich noch an den ersten Satz erinnern, den du zu mir gesagt hast in der Schauspieler, den allerersten. Wow. Willst du wissen, was
das
ist?
Ja, unbedingt.
Du standst da mit einem Kollegen, dessen Namen jetzt ich nicht erwähne, standst halt vor mir und meintest so, wie viele Personen sind eigentlich schwul bei euch in der Klasse? Ich zähle 3. Du, Moritz und was? Und für mich war es, das meine ich halt so mit diesem, mit dieser Kontroverse, weil ich komme halt vom Bauernhof, um mich herum eigentlich sehr viel Plattdeutsch und leider halt auch sehr viel Homophobie offen oder auch noch mit dem Gefühl, wenn man noch, also 2006, 2007 gab es auch so Sprüche, dass es ja immer noch eine Krankheit sei. So, das heißt, ich musste da erstmal raus und dann den Weg nach Hamburg zu machen und dann auch zu merken auf dieser Schule, irgendwie ist das auch an mir nicht ganz vorbeigegangen. Man kann ja immer so schön sagen nach ein paar Jahren so, nee, ich war immer so offen und aufgeklärt und warmherzig und habe niemals Probleme gehabt und war immer der coole Typ, den ich halt immer bin. Aber dass es voll lange gebraucht hat, mich damit auseinanderzusetzen, dass das voll okay ist. Also, dass ich nicht diese ultra männliche, ich muss männlich sein, wie mir das vorgelebt wurde, so dass ich das so durchziehe, sondern dass auch auf dieser Schule unfassbar viele Menschen divers angesiedelt gewesen sind, dass ich mich auf der einen Seite nicht, ich habe mich nicht dran gewöhnt, sondern ich habe es auf einmal verstanden. Ich habe auch keine blöden Fragen mehr gestellt und auch keine dummen Witze mehr gemacht, wie ich sie halt vorher noch gemacht habe, obwohl ich dann da auch gesagt habe, ja, ich bin ein ganz anderer Typ, für mich ist das total in Ordnung, wenn jemand schwul ist, aber einen lustigen Spruchtelwitz kann ich trotzdem machen. So, und dann diese Kontroverse, das
darf man sogar, wenn, finde ich, wenn das Verhältnis das hergibt und die Situation, alle wissen, dass es nicht böse gemeint ist und man hat die Ebene, wo man das darf.
Ist das so?
Finde ich. Das ist aber eine völlig individuelle Frage. Ich finde, man darf Witze über sich selber machen, man darf unter Freunden auch Witze übereinander machen, wo das Verhältnis geklärt ist, wo wir wissen, wir sind Freunde, wir haben Respekt voneinander und wir dürfen uns gegenseitig veräppeln. Und wenn das Verhältnis so geklärt ist, dann darf man über alles Mögliche aneinander. Aber das Wichtige ist dieses Wenn. Wenn vollkommen etabliert ist, wir haben Respekt voneinander, wir wertschätzen uns, wir mögen uns, wir lieben uns, wir sind Freunde. Aber ich darf halt nicht von fremden Menschen erwarten, dass ich denen irgendwie meinen Humor ins Gesicht klatschen darf und die müssen das jetzt lustig finden. Das, finde ich, geht halt nicht.
Mhm. Hat sich geändert. Viel, finde ich, in den letzten gefühlt 20 Jahren, wo einem das so bewusst geworden ist.
Total. Also ich sehe es eben auch in der Hinsicht bisschen differenzierter, weil ich eben finde, ich finde es immer schwierig, wenn wir aller Harry Potter Worten so viel Macht geben. Worte haben Macht, Worte können verletzen. Aber das ist, da gucke ich wieder als Schauspieler drauf, das ist dann eigentlich die Haltung dahinter. Es ist nicht das Wort. Es ist, wer das zu dir sagt, warum, in welcher Situation, wie er es meint. So. Und irgendwann kann das Wort für dich natürlich eine Geschichte haben und dann ist es das Wort. Aber gleichzeitig ist es wie der nicht genannt werden darf, wenn wir dieses Wort jetzt auch aus allen Kontexten, weil man auch im wissenschaftlichen Kontext anfangen, Wörter auszugrauen und so weiter, weil sie nicht mal in einem Fachartikel über Rassismus vorkommen dürfen oder so, dann weiß ich nicht, dann wird es hysterisch, finde ich. Und für mich fällt es alles zusammen unter Respekt. Also ich finde, wir sollten alle immer versuchen, gegenüber jedem Menschen, dem wir begegnen, Respekt zu haben. Und wenn die unterschiedlich sind, dann guckt man sich das an. Und man muss nicht alles verstehen, man kann auch gar nicht alles verstehen. Also ich finde auch da so ein bisschen Demut und Großzügigkeit mit anderen und sich selber, dass man sagt, ich verstehe nicht alles, aber darum ist es ja nicht doof und ich muss es ja nicht ablehnen. Nur ich darf auch sagen, ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Also das ist ja auch keine Charakterschwäche, Dinge nicht zu verstehen. Und ich versuche immer irgendwie offen zu bleiben und zuzuhören und mich da auch zu entwickeln. Und genau wie bei der Sprache, was ich vorhin meinte. Ne? Ich glaube, ich habe zu vielem heute viel unklarere Positionen als früher, wo man denkt, jetzt hast du dich mit dem Thema ganz intensiv beschäftigt, da müsstest du doch jetzt ganz klare Positionen haben. Aber ich habe das Gefühl, je mehr ich mich mit Sachen beschäftige, umso unklarer, umso fluider werden auch viele Positionen, weil man merkt, es ist alles viel komplexer, als es von außen oft wirkt.
Wann wirst du eigentlich wirklich wütend?
Dann werde ich wütend. Ich werde tatsächlich manchmal wütend, wenn ich Filme gucke. So, aber nicht, weil die schlecht sprechen. Ich habe gestern eine Serie geguckt und dann kann ich wirklich, ich kann Filme und Serien gucken, völlig nicht als Schauspieler, als normaler Zuschauer und bin komplett in der Geschichte drin. Und wenn dann da wirklich so ein Villain in der Folge einfach ein unfassbares Arschloch ist, dann macht mich das wütend. Also das macht mich wirklich emotional. Das macht mich wütend. Aber natürlich macht mich auch vieles Politische einfach aktuell wütend. Das ist völlig klar. Also was bei uns im Land los ist, was in
das
anderen
meine
Ländern
nicht. Los ist. Ich meine,
aber das ist so sehr abstrakt.
Weil du bist ja auch schon jetzt schon lange Schauspieler, spielst am Ohnsorg, spielst auch am Imperialtheater. Also du bist dazu gebrieft worden, deine Emotionen kontrollieren zu können. Kann man das so sagen?
Das würde ich tatsächlich gar nicht so sagen. Empfindest du das so? Sind wir gebrieft worden, unsere Gefühle zu kontrollieren?
Ich habe da einen sehr guten Draht eigentlich dazu bekommen, meine Cholerik sehr gut in den Griff zu bekommen. Weil das habe ich zum Beispiel mitgeerbt. Das habe ich so mitgeerbt bekommen. Das wusste ich vorher nicht. Ja. Dafür war die Schauspieler ganz gut da, das mal zu verstehen. Diverse Workshops kennst du ja auch, Jens Roth.
Ja.
Und dann einfach mal zu verstehen, was passiert eigentlich, wenn man gewisse Triggerpunkte drückt und das in Bahn zu halten, weil man weiß, dass das da ist, das habe ich gelernt. Oder beziehungsweise ich habe es gelernt, das, was da ist, dann auf der Bühne sofort abrufen zu können, weil das halt die Technik ist.
Ja. Ja, spannend, aber so ist es ja bei vielen dieser künstlerischen Wege, dass jeder von einem anderen Startpunkt kommt und du sagst so, bei dir war irgendwie vielleicht zu viel da, so Cholerik, zu viel Emotionen, du musstest gucken, wie kann ich das kanalisieren, und ich will jetzt nicht sagen, dass bei mir nicht genug Emotionen da war, aber ich war, glaube ich, eher so ein sehr, sehr kontrollierter Typ, also ich bin generell, würde ich behaupten, sehr wohl erzogen.
Deshalb wollte ich ja auch darauf hinaus.
Shoutout an meine Eltern, meine Großeltern. Und das ist auch schön, aber als Schauspieler musst du auch das, also es geht ja nicht darum, das eine ist schlecht, das andere ist gut. Es geht darum, dass du variieren kannst als Schauspieler, dass du nicht gefesselt bist daran, was dein Background ist, so ein bisschen, finde ich. Und also diese Wohlerzogenheit hat bestimmt auch was damit zu tun, dass ich zum Beispiel auch als Schauspieler schlecht Komplimente annehmen kann. Also ich fühle mich dann immer unbescheiden, wenn ich mich über ein Kompliment freue. Das hat was damit zu tun. Immer noch, ja. Also ich habe es gelernt, das dann irgendwie zu machen, aber ich freue mich über das Kompliment, so ist es nicht, aber ich fühle mich unsicher in meiner Reaktion darauf, immer noch, weil ich als absolute Tugend mitbekommen habe, Bescheidenheit, 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 so, und kenne ich aber auch von vielen, aber das war gar nicht deine Frage, deine Frage war mit Gefühle unterdrücken, und mich war es eigentlich eher so, also wie lässt du Gefühle zu,
ja,
und auch wie gibst du Kontrolle ab, in der Arbeit und verabschiedest dich von der Idee, ich muss unbedingt bei diesem Satz eine Träne im Auge haben und da muss ich weinen oder da muss das, sondern diese Ideen auch ein Stück weit gehen zu lassen, zu sagen, du hast was vorbereitet, und dann springst du letzten Endes in diese Szene und hoffentlich hast du auch einen guten Partner, eine gute Partnerin, wo auch was kommt. Und wo es vielleicht am Ende genau das entsteht, was du dir vorgestellt hast, das kann oft genug sein, aber vielleicht auch was ganz anderes. Und irgendwie da emotional für, ja, bereit zu sein, das ist auch jedes Mal eine neue Aufgabe, aber so habe ich das eher empfunden.
Was würdest du eigentlich machen, wenn du nicht Schauspieler gewesen, wenn du dich nicht für den Beruf des Schauspielers entschieden hättest?
Also die einfache Antwort darauf ist, ich wäre Lehrer geworden, denn ich habe ja, bevor ich auf die Schauspielschule gewechselt bin, Lehramt studiert, aber eben nicht fertig. Ich habe dann abgebrochen, nach 6 Semestern immerhin. Das war dann mein ganzer Germanistik, aber auch niederdeutsche Literatur und Latein und Altgriechisch Teil. Ich will es auch nicht missen, aber dann bin ich quasi über Nacht gefühlt zur Schauspielschule abgehauen und war dann da.
War das eine eigene Entscheidung oder wurdest du hingeprügelt?
Hingeprügelt. Ja, wer weiß.
Opa hat gesagt, du musst noch ein bisschen was aus dir merken.
Weiß ich gar nicht. Das ist eigentlich ganz spannend. Also ich war immer irgendwie so ein Bühnenkind und so ein Quatschkind und Klassenkasper, das war ich immer und hatte immer eine Faszination für Theater und habe ja eben auch als Kind und Jugendlicher schon Amateurtheater gespielt, ganz viel. Aber ich komme überhaupt nicht aus dem Theater-Background, was meine Familie angeht. Das heißt, meine Eltern und ich sowieso, wir hatten keine Ahnung, wie wird man Schauspieler? Was sind Schauspielschulen? Was sind staatliche Schulen? Was sind private Schulen? Das war alles ganz weit weg. Das Internet war noch nicht so voll wie heute. Also war auch die Information nicht ganz so klar und irgendwie war für meine Eltern nur klar, das ist alles ganz teuer, das können wir gar nicht bezahlen und so weiter, studier mal was Ordentliches. Und das habe ich dann auch erstmal gemacht. Ich hatte aber Freunde, die auf der Schauspielschule waren, die immer meinten, so, du willst das doch, du musst das doch machen und so. Und mich haben dann Leute immer so ein bisschen geschubst, aber nicht, weil ich das nicht gewollt hätte, sondern glaube ich einfach, weil, ja, das fand für meine Eltern nicht so statt als Option. Und ich habe dann auch relativ schnell danach gegeben, bis zu einem gewissen Punkt. Also ich musste dann an den Punkt kommen, wo ich die richtigen Leute kennengelernt hatte und mehr eine Vorstellung hatte, wo das hingeht. Und dann ging es ruckzuck. Und dann war auch irgendwie die Finanzierung nicht mehr das Thema. Meine Eltern auch, ja, das kriegen wir dann schon irgendwie hin, als es dann soweit war. Und ich habe fast das Gefühl, meine Mutter erzählt immer, sie hat einer Freundin erzählt, ja, Christian geht jetzt auf die Schauspielschule. Und dann hätte ihre Freundin gesagt, und? Wie geht's dir jetzt damit? Und also ich glaube, meinen Eltern ging es gut damit. Denen war wichtig, dass wir was machen, was wir wollen und dass wir das durchziehen. So. Und ich hatte auch davor, ich war unzufrieden mit meinem Studium, und hat meine Eltern auch gesagt, du, dann studier was anderes, aber triff eine Entscheidung. Mhm. Das muss deine sein, aber triff sie. Und meine Eltern hätten zum Beispiel nicht toleriert, dass ich es gesagt hätte, ja, ich nehme jetzt mal ein Jahr eine Auszeit, um drüber nachzudenken. Und die meinten, nee, in einem Jahr machst du was. Wenn du nach dem Jahr beschließt, du wirst was anderes machen, dann machst du danach was anderes. Aber das war eher so das. Und darum, glaube ich, hatte ich auch nicht die Zeit, schneller zu reflektieren, dass ich doch auf die Schauspielschule gehe, weil ich einfach so im Laufen war. Abgesehen davon war mein Coming-out noch nicht so lange her. Also ich hatte sowieso noch ganz viel privaten Shit abzuarbeiten und musste für mich irgendwie, glaube ich, erstmal an diesen Punkt kommen, da wirklich so meinen eigenen Weg dann zu gehen. Und ich, und mein Großvater, um den Sack zuzumachen, der war, glaube ich, wie ich das mitbekommen habe, immer sehr happy und stolz mit allem. Dann habe ich am Unsorgtheater gespielt, das fand er ganz toll. Und mein Großvater kam aus dem Kinohaushalt. Mein Urgroßvater war Kinobesitzer.
Krass.
Wo? In der DDR, in Aschersleben und in Magdeburg. Mhm. Das heißt, mein Großvater ist wohl auch aufgewachsen mit Kinopremieren in der väterlichen Wohnung, ne, wo Stars dann da saßen mit Zigarren und Champagner und allem.
Die großen Filme eingelegt worden
sind. Meine Urgroßeltern sind zum Filmball nach Berlin gefahren. Meine Urgroßmutter hat mit Heinz Rühmann getanzt und befunden, er ist ein ganz schlechter Tänzer. So, also das war der Background meines Großvaters. Das heißt, mein Großvater wiederum war Soldat, also der hatte nun gar nichts beruflich mit Kunst zu tun, so. Aber ich glaube, er war da sehr viel sehr offen einfach. Mein Großvater war sowieso, meine Tante neulich gesagt, nach außen hin absolut ein Herr, sehr männlich, sehr stark, sehr akkurat in allem. Aber eigentlich war er ein sehr weicher Mensch. Und ich glaube, das hat auch viel mit mir zu tun, so. Ich habe sehr viel Form mitbekommen von meinem Großvater, aber ich habe auch die andere Seite von ihm mitbekommen, glaube ich.
Du hast jetzt ja gerade gesagt, man hat sich schön gemacht, man ist losgefahren, man hat sich einen Film angeguckt. Es klingt alles so romantisch und nostalgisch und es klingt so, als wenn Film und Theater in einer anderen Zeit noch viel glamouröser gewesen sind. Mhm. Ob das so war, können wir uns drum streiten. Aber jetzt, wenn du jetzt so 2026 auf Film und Theater schaust, vermisst du das?
Ja und nein. Also ich finde, das ist wie bei viel, Nostalgie ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Man findet irgendeine bestimmte Zeit schön, die, weiß ich nicht, die Autos, die Mode, die Haare, irgendwelche Sachen, die damals noch anders waren, die Schallplatten, die Pferde, was auch immer.
Die Pferde.
Ja, wenn man sagt Pferde in den Straßen, ja, aber lag auch Mist und es war alles viel langsamer und es war unglaublich laut. Also die ganzen Hufeisen auf dem Kopfsteinpflaster wirst du nicht hören vor der Tür. Nee, aber jedenfalls, du hast ja immer die Schattenseiten der Zeit. Also klar waren die 20er aufregend, aber willst du politisch in den 20er Jahren leben und danach folgen die 30er? Ich weiß nicht, wo wir heute hinlaufen, aber willst du in dieser Zeit leben? Das, ne, und das ist bei Theater, also ich find's total toll, mir das anzugucken, diese alten großen Theater und alle in schönen Anzügen und schönen Kleidern. Ja, aber da waren ja auch nicht alle drin. Also es gab ja einen großen Teil der Bevölkerung, der da nicht rein konnte, der das nicht bezahlen konnte, der nicht die Garderobe dafür hatte und der nicht teilgenommen hat daran. Und ich finde es auf der anderen Seite wahnsinnig wichtig, dass Kultur für alle ist. Es müssen nicht alle ins selbe Theater gehen, es muss für alle ein Angebot geben. Und es muss aber auch jeder und jede, finde ich, sich trauen, wenn man das will, in die Staatsoper zu gehen und nicht das Gefühl haben, dafür bin ich nicht kultiviert genug, dafür bin ich nicht dies, dafür bin ich nicht das. Und darum finde ich es auch richtig, dass wir da keinen Krawattenzwang mehr haben. Also das finde ich eben auch wichtig. Und gerade das Imperialtheater, wo ich spiele, ist zum Beispiel ein Theater, wo viele Leute reinkommen, die vorher noch nie im Theater waren oder die in kein anderes Theater gehen bisher. Vielleicht bauen sie Scheu ab durch uns. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass Kultur eben rauskommt. Und ich finde, da haben wir in Deutschland ganz, ganz viel zu lernen aus diesem Hochkultur-Dünkel.
Würdest du Imperialtheater eher als Boulevard bezeichnen? Oder ist es Krimi-Theater? Ist das...
Ich weiß, ich habe immer so meine Schwierigkeiten damit zu definieren, was Boulevardtheater eigentlich ist. Das müsste ich jetzt mal nachlesen.
Aber Boulevardtheater ist für mich, wir hatten mal eine Mitschülerin, die mich eingeladen hat, in Weihe gibt es halt auch so ein Privattheater, einer der erfolgreichsten Privattheater in ganz Deutschland. Und dann habe ich mir mal angeschaut, was die gemacht haben und von meinem Geschmack her war es halt dieses, wir haben 20 Songs zwischen ABBA und zwei Sachen aus den aktuellen Charts, aber auch noch einen lustigen Schlager. Und dann ist es eine Verwechslungskomödie, aber irgendjemand spielt auch noch den unfassbar überdrehten homosexuellen Friseur, der beste Freund derjenigen ist, die dann eigentlich die Verwechslungssituation mit den Zwillingen, die bei der Werkstatt arbeiten, weil so ein Ding halt irgendwie alle, es gibt nur Kitsch, es gibt immer ein Happy End und es wird absolut alle Klischees werden bedient für einen Lacher. Das ist für mich Boulevard.
Ja, ich weiß, also ich bin jetzt so ein Mensch, es gehört auch zu mir, ich würde jetzt, wenn wir hier nicht einen Podcast aufnehmen würden, würde ich jetzt losgehen und das nachlesen, Boulevardtheater. Und dann würde ich überlegen, wie wird das definiert und versuche mir da einen Überblick zu verschaffen. Weil ich gerade, wie gesagt, ich bin überfordert, das zu definieren. Also ich glaube, wie du es jetzt, weiß ich nicht.
Was ist der Boulevard? Boulevardtheater heißt ja, am Boulevard genau, stehen mehrere Häuser.
Die Theater, die da an der Straße waren, da kommt es, glaube ich, her aus Paris. Und die werden wohl ein bestimmtes Programm gehabt haben, dass diese Theater in der Regel gespielt haben. Mhm. Anders als die Comédie Française dann oder so. Also ich weiß nicht, ob man im weitesten Sinne einfach erstmal sagen kann, Unterhaltungstheater, Unterhaltung, meistens Komödie. Aber da kommen wir schon wieder zu einem größeren Thema, weil ich persönlich ja auch dieses deutsche E und U nicht mag. E-Musik und U-Musik, dann wird das sogar von der GEMA noch unterschiedlich vergolten. Das ist ein Skandal, finde ich, absolut. Wer entscheidet das eigentlich? Also Ernst und Unterhaltung.
Also Ernst und Unterhaltung, ja.
Ne? Und ich finde, gerade zum Beispiel, wenn du jetzt Sachen anguckst, die Hochkultur sind, weil sie alt sind oder weil sie in ein bestimmtes Genre passen, also so eine irgendeine Puccini-Oper. Nicht jede Puccini-Oper ist doch inhaltlich besonders politisch oder so. Warum ist die Hochkultur? Es ist schöne Musik. Mhm. Es ist sehr, sehr schöne Musik. Die Geschichten sind oft sehr, sehr kitschig. Das sind irgendwie die Soap-Operas des 19. Jahrhunderts. So, und es ist halt klassische Musik. Und weil es klassische Musik ist, ist es Hochkultur. Und dann hören wir uns die Moldau von Smetana an und alle schmelzen dahin und summen mit und es ist wunderschön. Aber irgendwie, weiß ich nicht, kriegt einer was mit, worum es geht, warum hat er das geschrieben? Also ich, Hochkultur, also, und als Schauspieler wiederum denke ich immer, also ich habe doch eh immer den gleichen Job, ich spiele eine Rolle. Mal ist die Rolle in einem Stück, das eine Aussage hat, mal nicht. Ich setze mich persönlich damit auch immer sehr intensiv auseinander, weil ich das spannend finde als Schauspieler, aber ich zum Beispiel kann mir nicht auf die Fahne schreiben, ob ich in einem guten oder in einem schlechten Stück spiele, denn ich habe es nicht geschrieben, das ist nicht meine Leistung.
Wie viel Christian Richard Bauert steckt denn in der Rolle, die er denn spielt, wenn er diesen Hafenseemannstyp, der im Prinzip eigentlich nicht mehr sagt als Moin? Wie viel ist das von dir?
Das ist ein Anteil von mir. Also wir haben es ja auch gebrochen, wir haben Videos gemacht, wo Lara und ich sehr viel sabbeln, um zu zeigen, die sind Freunde und die können untereinander ganz viel sabbeln. Aber es ist halt nach außen hin dieses, so bin ich auch grundsätzlich nicht. Ich hoffe, dass ich freundlich und zugewandt bin, auch gegenüber Fremden. Aber ich kann so sein, wenn ich Leute extrem nervig finde. Und da habe ich für mich auch gelernt, weiß nicht, wenn dich Leute in der Kneipe irgendwie wirklich belästigen und auch nicht kapieren, dass du gerade im Gespräch bist mit jemand anderem und du hast es auch schon freundlich gesagt. Also ich drehe mich dann auch weg. Ich drehe wirklich den Rücken hin. Ich bin dann wirklich schroff und wenn der denkt, was ist das für ein arrogantes Arschloch, das ist mir völlig egal. Ich habe das Recht zu entscheiden, ich unterhalte mich mit dieser Person und nicht mit dieser Person. Wenn ihr das nicht versteht, dann werde ich muffelig und schroff. So, und das funktioniert dann auch ganz gut. So, und das sage ich dann zu meiner Kollegin und Freundin, mit der ich dann häufig da sitze und die sagt, ja, du kannst das machen, du bist ein Mann. Ja. Wenn ich das mache, bin ich die Zicke. Ne? Also das sind wieder Momente, wo ich dann denke, okay, das ist auch wieder ein Privileg vielleicht, das ich da habe. Mhm. Aber deshalb, das ist eine Farbe, die ich, also ich kann so sein, aber ich würde nicht sagen, dass ich so bin. Und also in vielen dieser Videos verkörpert Fiete ja auch durchaus so ein bisschen das Klischee und auch so das Engstirnige, im Gender-Video nur gerade nicht. Und das würde ich jetzt für mich hoffentlich auch nicht so in Anspruch nehmen. Also es ist halt ein Teil. Und von mir steckt eher was in den Videos. Also ich schreibe auch die meisten. Mhm. Und deshalb, also von mir steckt sehr viel in diesen Videos. Das sind Sachen, die mich beschäftigen. Aber nicht notwendigerweise nur in der Figur, die ich darin spiele.
Wie viel generell nimmst du von den Figuren mit in dein Alltagsleben? Ich meine, zwischen relativ vielen Stücken, die am Imperialtheater spielst, machst du ja auch sowas wie Dracula und machst du ja auch Rollenentwicklung,
wie
du ihn gerne oder wie du und die Regie den gerne haben möchtet. Wie viel davon nimmst du nach Hause, sodass dein Partner auch sagt, Alter, leg mal ab, kann ich gerade nicht. Du bist noch voll drin.
Ja, also das nicht. Ich komme nicht irgendwie.
Nimm den Hals aus dem Mund.
Ja, nee, das zum Glück nicht. Also das soll es gegeben haben in der Geschichte. Ich glaube, meistens ist das eher so eine Legendenbildung oder Leute inszenieren sich bewusst so. Ich bin noch in der Rolle. Ich kann den Akzent noch nicht ablegen. Also ich glaube, das ist eher Attitude. Aber du nimmst Themen mit und Stimmungen, glaube ich schon, je nach Stück. Also das erste ist, dass ich eben, wenn ich das Geschenk habe, dass ich einen literarischen Stoff spielen darf, wie Dracula oder Jekyll und Hyde oder so, dann bin ich für diese Zeit der größte Fan dieses Stoffs. Also ich lese und gucke alles, was es gibt dazu, aus Begeisterung für diesen Stoff. Ich wühle mich da, ich bin komplett im Rabbit Hole dann. Ich wühle mich wirklich in Dracula und in Jekyll und Hyde rein. Das ist das Erste. Und das Zweite, aber bei sowas wie Jekyll und Hyde speziell, wenn das halt emotional sehr ans Eingemachte geht, dann habe ich schon teilweise das Gefühl, dass sich das vermischt im Alltag mit meiner Stimmung. Also, dass ich dann manchmal denke, boah, du bist jetzt gerade so und so drauf, wo kommt das eigentlich her? Und dass da manchmal doch noch irgendwie so eine Grundenergie bleibt von der Rolle. Weiß ich nicht, eine Depression, eine Niedergeschlagenheit, wenn es das ist, kann auch was ganz anderes sein, ne? Oder irgendwelche Sorgen, die man sich plötzlich macht, die aber eher die Sorgen der Rolle sind. Macht das Sinn? Weißt du, was ich meine?
Ich weiß.
Ja.
Also passiert das dann eher auf der Bühne, dass du auf einmal anfängst, dann wie die Rolle zu denken und dir Sorgen machst wie die Rolle? Oder ist es dann, dass du den Kühlschrank einräumst und denkst auf einmal, Kacke.
Nee, das ist auch gar nicht so was Konkretes. Also ich glaube, ich habe das wirklich gehabt bei Jekyll und Hyde. Das war so das emotional forderndste, was ich bisher gespielt habe. Und das sind gar nicht so Alltagsmomente, wo ich denke, boah, jetzt, hör mal auf, du bist ja in der Rolle oder was denkst du denn da? Sondern eher, dass es ging mir halt irgendwie und dann habe ich zum Beispiel mit einem Freund gesprochen, hat der gesagt, du sag mal, kann das sein, dass das einfach noch was mit der Rolle zu tun hat, die du gerade spielst? So, also vielleicht ist das auch ganz gut, dass du die nur noch 2 Monate spielst. Und ich weiß, fällt mir gerade ein, kennst du Vera Birkenbiel? Sagt ihr das was?
Das habe ich doch schon gerade vor ein paar Wochen gehört.
Ich bin da überhaupt kein Experte. Gemeinsamer Freund Gunnar hat mir da ganz viele Videos immer von geschickt. Darum habe ich ein paar Mal was von ihr gesehen. Und aber eins habe ich mir gemerkt, da hat sie mal gesagt, sie hält es für ungesund, Rollen, die psychisch extrem sind, im Theater zu spielen, bei langem Zeitraum. Sie sagt, im Film können sie das machen, hier einmal abgedreht, 3 Takes so ungefähr und dann weg damit, wegatmen. Aber meint, ihr Körper, ihr System kann nicht unterscheiden. Der Kopf weiß, ich spiele gerade. Aber wenn du emotional einsteigst, dein Körper weiß das nicht. Der schüttet Hormone aus, der schüttet was aus. Im Körper sind die da. Und sie sagt, auf Dauer ist das dann ungesund. Wenn du dauerhaft diesen emotionalen Stress hast, auch wenn du weißt, dass er aus der Rolle kommt, ich weiß nicht, ob das stimmt, komme ich nur gerade drauf. Und auf jeden Fall kenne ich das, dass man eben von der Bühne kommt und gleichzeitig weiß, es war eine Probe oder eine Vorstellung und auch sich freut, dass das mega gut war. Und trotzdem bin ich noch irgendwie total zittrig. Ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt erstmal einen Moment. Nicht, weil ich in der Emotion der Rolle bin, das bin ich nicht. Ich weiß ja, dass das die Rolle ist. Aber körperlich ist das immer noch irgendwie, zittert das nach. Und das sind so zwei verschiedene Ebenen. Aber da gibt es ganz viele schlaue und dumme Bücher drüber.
Aber ich finde, es weckt eher ein Suchtpotenzial.
Ja.
Also gerade in den Phasen, wo ich weder mit Musik oder noch irgendetwas auf einer wirklichen Bühne stehe, also außerhalb, digital kann das überhaupt nichts machen. Also es gibt nichts, was mit dem, ich stehe auf einer Bühne und mache in irgendeiner Form Kunst oder unterhalte Menschen oder rede mit Menschen. Das, wenn das dann vorbei ist, dieser Adrenalinkick ist durch nichts zu ersetzen. Es ist voll schwierig. Also es ist auch für mich halt auch voll schwierig, dann in so Punkten zu kommen, was fehlt denn dir eigentlich gerade? Machst jetzt genügend Sport, du machst jetzt, bist jetzt gerade im Studio, bla, du machst doch eigentlich relativ viel Kunst jetzt so für dich auch. Und ach so, du warst gar nicht mehr auf der Bühne seit. Und dann merke ich halt wirklich, Kacke, das ist es. Scheiße, mein Körper hat sich so über die letzten weiß ich nicht, 20 Jahre daran gewöhnt, halt regelmäßig auf der Bühne zu sein. Und wenn ich jetzt mal eine Zeit lang nicht bin, dann geht's dem richtig schlecht. Das ist fies.
Ja, also ich glaube auch, also gerade bei Bühne, vielleicht ist Film nochmal anders, dafür mache ich das zu selten, du bist ja einfach in einem ganz anderen energetischen Stadium, also auch stimmlich. Geht ja auch nicht nur, ob du jetzt mit Mikro oder ohne, du bist ja einfach in einer anderen Energie. Also du spürst dich ganz anders, finde ich, insgesamt. Und das habe ich so im Alltag nicht. Ich gehe zwar ins Fitnessstudio, aber ich bin jetzt auch nicht so der Sportler. Andere haben das wahrscheinlich im Sport. Sie sagen, ich muss Sport machen, ich muss rennen, ich muss warm sein, ich muss schwitzen, ich muss alle meine Gelenke spüren, all das muss weich sein, das ist sonst alles immer so knackt und ist hart. Und mir geht's so ein bisschen so mit der Bühne. Also ich habe das Gefühl, auf der Bühne bin ich halt, fühle ich mich lebendiger, beweglicher, als im wahren Leben irgendwie ein Stück weit.
Das ist gemein. Ja. Eigentlich, total. Vor allen Dingen, wenn es ja, es geht, das funktioniert ja nicht immer. Ich habe ja immer dieses Gefühl von, die Kontrolle über den Raum zu haben und über den Fokus der Menschen und eigentlich über diesen ganzen Abend, so dass man das Gefühl hat, man könnte ja eigentlich noch weitere 3 Stunden spielen und alles ist ein Live-Goal, was da halt gerade passiert. Alles sitzt, jede Ansage sitzt, alles. Du triffst jeden Ton, du triffst jeden einzelnen Satz, alles sitzt. Du könntest hier ewig stehen. Und das hast du ja auch nicht immer, wenn du auf der Bühne bist. Vor allen Dingen, wenn du viel auf der Bühne bist. Dann werden die Situationen halt auch manchmal, wo du denkst, Alter, das war so, oh, kacke, ich habe keinen Bock, da morgen nochmal drauf zu gehen. Aber gerade dieses Momentum, alles stimmt, was da auf der Bühne gerade passiert, gibt einem so einen Adrenalinkick und auch so ein Gefühl von Macht über Raum und Zeit, dass ich manchmal denke, so scheiße, eigentlich ein total geiler Job, aber viel zu hohes Suchtpotenzial.
Ja, ich weiß, also ich denke auch manchmal, wenn ich mir so Leute angucke, die irgendwie beim Schlagermove so eskalieren oder so. Ich hatte das aber auch nie, das ist auch eine Typfrage, ich habe dieses Bedürfnis nicht. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass ich das in meinem Alltag habe. Also ich habe einfach, glaube ich, einen sehr viel aufregenderen Alltag als viele andere und muss dann in meiner Freizeit nicht mehr so viel kompensieren. In meiner Freizeit freue ich mich dann irgendwie mit Freunden irgendwo zu sitzen. So. Aber das muss auch nicht für alle gelten. Vielleicht ist es für dich ganz anders. Aber ich habe einfach das Gefühl, mein Alltag ist aufregend. Ich brauche auch nicht so viel Urlaub. Ich bin gerne im Urlaub, aber ich brauche dieses Wegwollen nicht. Also, weil ich, glaube ich, zufriedener und ausgelasteter bin mit dem, was ich tue, als vielleicht manche, die sagen, boah, noch 15 Jahre bis zur Rente, noch 5 Wochen bis zum Urlaub, noch 5 Monate bis Weihnachten und immer so dieses Runterzählen, bis irgendwas, was man doof findet, zu Ende ist. Und das ist bei mir zum Glück eher nicht so.
Du hast ja noch ein bisschen zur Rente.
Ja, genau.
Aber vorgesorgt hast du ja trotzdem schon.
Ja, es summiert sich, aber nee, man kann ja nur so viel tun, wie man tut, aber lass uns über was anderes sprechen als über Rente.
Voll, wir können jetzt darüber sprechen, dass jetzt auch schon die Stunde vorbei ist, von der ich gesagt habe. Und ich habe kein einziges Mal, ich habe ja auch gesagt, ich wollte ein bisschen Werbung für das Stück machen.
Ja, mach doch mal.
Leute, wenn ihr das hört, gibt es immer noch ein paar Karten im Schmidtchen am 8.6. Das hat normalerweise seit gefühlt 300 Jahren Christian Richard Bauer in Verantwortung übernommen. Und dieses Jahr hält er sich raus. Zum großen Teil, was ihm sehr, sehr gut tut.
Ja, absolut. Hashtag Burnout, Bewältigung.
Heißt weniger machen.
Genau.
Und das heißt, dass wir dort ein Stück haben, das heißt Liebesbriefe von der F. Ihr habt es wahrscheinlich schon die letzten Male schon gehört. Was interessant, sehr gut, schön, wundervoll, unterhaltsam. Ich glaube, es wird unterhaltsam. Das ist, glaube ich, das Beste, was man sagen kann. Es wird unterhaltsam.
Um den Bogen zu vorhin zu schließen, ne? Was ist so schlimm an Unterhaltung? Und möchtest du nicht, wenn du ins Theater gehst und du guckst hier die 3 Schwestern von Tschechow an oder sowas, willst du nicht trotzdem unterhalten werden und nachdenken?
Im besten Fall habe ich gelacht.
Im besten Fall. Also ich lies dir doch mal Tragödien von Shakespeare durch. Wie viele komische Szenen sind da drin?
Durchweg.
Also, eben.
Kommt drauf an, wer das spielt.
Das ist halt
und wer es inszeniert.
Ich finde, das ist so wahnsinnig deutsch, immer sich selber beweisen zu müssen. Nein, wir sind keine Unterhaltung. Wir sind ernste Kunst. Wir sind politisch. Wir sind dies. Wo ist da der Unterschied?
Ich finde, es ist halt die Mischung daraus.
Ja, genau.
Also für den Anteil, den du an Blödnis und flachen Witzen reinbringst, brauchst du auch den gleichen Anteil von Tiefe.
Na, aber es gibt auch flach und flachen. Also
flach Witze, und flach.
Also Witze müssen ja nicht
flach und flach gehen in den Apotheken rein. Genau.
Aber also deshalb Unterhaltung, Witze müssen ja nicht flach sein. Es gibt sehr flache Unterhaltung. So, das brauche ich persönlich auch nicht. Wem das was gibt, der soll es sich angucken. Da mache ich jetzt meine eigenen Schubladen auf, ne? Merkst du gerade?
Ja, merkst du schon, so, ne?
Nee, aber ich finde trotzdem dieses grundsätzliche Unterhaltung ist irgendwie was Minderwertiges und das ist keine Kunst. Und in Deutschland, du hast ja selbst Schauspielkolleginnen, die das nachplappern und sagen, ich mache keine Kunst, ich mache Unterhaltung.
Mhm.
Natürlich machst du Kunst. Also entschuldige mal, jedes Lied, das gesungen oder geschrieben wird, ist Kunst. Auch wenn es ein Ballermann-Hit ist, ist das Kunst. Kannst fragen, wie gut ist die Kunst? Wie hoch ist die Kunst? Gefällt sie mir? Brauche ich sie?
Kunst kommt von Können, sonst so. Würde es Wunst heißen.
Genau, oder Wulst, glaube ich.
Wulst.
Ja. Ja, wollen, Wulst.
deshalb. Naja, aber ich denke, also jetzt bin ich ja gerade wieder bei diesen platten Witzen. Nee, aber wenn man halt einen Witz, also wenn man die Leichtigkeit auf einem Silbertablett da vorne hinpackt und die Theaterpolizei kommt und sagt so, nee, finde ich, auf der anderen Seite muss halt die andere Pille halt auch genau auf der gleichen Ebene sein. Für mich als Person, die so etwas zum Beispiel jetzt inszeniert, dass es immer eine Balance gibt zwischen vielleicht politischer und emotionaler Aussage zu Unterhaltung. Und im besten Falle ist das, ey, das hat mich unterhalten, aber gleichzeitig gibt's da noch irgendetwas, was mich dann auch noch emotional gecatcht hat. Und wenn dann jemand weint, wenn jemand weint im Publikum, freue ich mich halt einfach.
Wobei ich auch zum Beispiel finde, es ist, glaube ich, auch ein sehr deutsches Konzept mit diesem Thema Aussage. Und so habe ich auch meinen Deutschunterricht erlebt, obwohl ich ganz tollen Deutschunterricht hatte. Aber da ging's immer darum, was ist jetzt die Aussage von diesem Text? Was ist die Aussage? Es muss irgendwie so ein klarer Satz sein. Der Autor will uns damit sagen, dass. Und ich halte das für eine extrem verkürzte Vorstellung von Kunst, dass ein Kunstwerk immer eine Aussage hat, die ganz konkret ist, ein Plädoyer, irgendwas macht das nicht, macht das so, ich bin für, ich bin gegen, sondern ich finde, ein Kunstwerk kann auch mal was, eine Frage stellen oder einfach was zeigen und den Zuschauer dazu anregen, sich diese Frage selber zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen und selber Antworten zu suchen oder nicht, aber einfach eben das ausgeloschte Bild den Spiegel vorhalten, Dinge zeigen, Dinge aus einer anderen Perspektive zeigen, als man sie sonst sieht, ohne zu sagen, so wie, glaube ich, Shakespeare das auch nie gemacht hat, zum Beispiel, ohne zu sagen, meine Meinung dazu ist folgende.
Aber du weißt doch, das ist so eine der großen deutschen Tugenden, dass wir relativ große Schubladen haben, wo etwas draufsteht.
Oder auch sehr, sehr kleine
Schubladen. Oder auch sehr, sehr kleine Schubladen. Und ich muss das da reinpacken können. Und wenn ich es nicht da reinpacken können, dann muss ich es irgendwo anders reinpacken können. Aber wenn es da einfach nur so rumliegt und ich weiß erstmal überhaupt gar nicht, was ich damit anfangen soll, dann muss ich ja mir drüber nachdenken, ob ich vielleicht selber eine eigene Schublade entwerfe. Und das ist dann schwierig.
Ja.
Egal, jetzt habe ich es einfach. 8.6. Es gibt noch Karten. Freut euch. Christian Richard, der steht diesmal nicht auf der Bühne. Das erste Mal.
Nee, der sitzt im Publikum und freut sich auch.
Das finde ich richtig gut. Schelte gibt's dann später. Ansonsten finde ich, die Stunde ging ziemlich schnell vorbei.
Ja, oder?
Ich freue mich halt auch das erste Mal mit dir so lange am Stück über dies, das und jenes gequatscht zu haben. Also, du mir nochmal Sprache näher gebracht hast.
Ja, das ist ja meine große Mission.
Wo kann man dich jetzt gerade sehen? Ja, blöd, erstmal, komm, hier Werbung, es geht ja nicht um mich, es geht ja um dich. Also, es gibt erstmal den CR Bauer Instagram-Kanal. Habt ihr schon mit Fiete und?
Erna.
Erna. Fiete und Erna, habt ihr schon einen Instagram-Kanal?
Nee, noch keinen eigenen. Wir sind immer noch auf meinem und Laras und Jedriks Kanal zu sehen und auf dem, mit dem wir Collabs machen.
Also das heißt sozusagen, wenn ihr Bock habt, euch das Ganze mal anzugucken bei CR, Instagram, CR Bauer, man findet ihn. C.R. Bauer?
Nee, ohne Punkte. CR Bauer.
CR Bauer.
Aber ich glaube, wenn man meinen Namen googelt, dann findet man auch mein Instagram.
Ja, siehst du. Da findet man das halt auch. Ansonsten spielst du gerade im?
Ich spiele noch bis Ende November am Imperialtheater im Hund von Baskerville.
Mhm.
Und habe jetzt noch diese Woche zwei letzte Vorstellungen von der kleinen Zauberflöte am Allee-Theater. Dann ist das abgespielt Ende Mai.
Okay.
Genau. Und dann bin ich Anfang Dezember in der Weihnachtsshow am Unsorgtheater und parallel auch in Proben für ein neues Stück am Unsorgtheater, das im Frühjahr Premiere hat, aber da darf ich noch nicht sagen, welches.
Ja, toll. Da haben wir gerade über Hashtag Burnout gesprochen und.
Ja, aber ich habe ja jetzt erstmal den Sommer und so weiter. Ich habe jetzt, Hund von Baskerville ist halt eine ganz kleine Rolle. Das ist auch beabsichtigt gewesen.
Mhm.
Und das heißt, ich kann jetzt eben, bis es dann im Spätherbst wieder losgeht, jetzt so ein bisschen runterschalten.
Kriegst du dich wieder fit?
Das ist der Plan. Also
das ist gut.
Wer weiß.
Alles klar. Dann bedanke ich mich und wir wünschen euch allen da draußen eine wunderschöne Woche und ansonsten hört und sieht man sich halt im Imperialtheater oder im Schmidtchen oder.
Oder.
Oder. Was sagt man? Moin, tschüss.
Tschüss. In Hamburg sagt man tschüss.
So sieht's nämlich aus.